So, meine Damen und Herren, ah ja, das Gerät kriege ich noch. Sind Sie so nett und nehmen das mal entgegen. So, danke schön. So. Ja, meine Damen und Herren, also erstmal darf ich Ihnen noch für den Rest des Jahres Gottes Segen und alles Gute wünschen. So viel ist ja noch eine Menge übrig. Dann habe ich zwei, also wieder so persönliche Ansagen. Das erste ist, dass Sie sich nicht wundern, wenn ich also jetzt hier so sitze, mich plagt halt irgendein eingeklemmter Nerv. Das ist also unangenehm beim Laufen, aber es ist sehr unangenehm beim Stehen. Und deswegen habe ich mir jetzt die Lösung, wenn ich dann so da unten sitze, dann habe ich keinen Blickkontakt, also setze ich mich auf den Tisch und dann geht das auf die Weise und dann ist es erträglich. Dann habe ich hier einen Prospekt hingelegt. Vielleicht interessiert es jemand oder Sie kennen jemanden, der es interessiert. Das ist eine Tagung, die ich mache vom Freitagnachmittag bis Sonntag in Irsee in der Schwabenakademie vom 22. bis 24. März. Es geht um die Kunst und die Dichtung. Um die Dichtung geht es. Also es geht um Freitagnachmittag los und dann geht es über Spiel und Rilkes Poetik und über philosophische Interpretation von Literatur und Verschiedenes. Das sehen Sie dann dort drin, falls es jemand interessiert und er das möchte. Deswegen habe ich da ein paar hingelegt davon, wo man mal gucken kann. Sonst machen wir jetzt einfach weiter und dann wäre es nach der Gerechtigkeit jetzt die Tapferkeit an dritter Stelle. Das war, wenn Sie sich noch erinnern, das war das erste Bändchen, das Piebe überhaupt geschrieben hat. Damals eben im Teil dieses herrschenden Nationalsozialismus und wo das auch erstmal so auf Lektüreempfehlungen, Listen kam, bis irgendwer sich das näher angeguckt hat und hat gesagt, nein, das ist doch nicht so empfehlenswert für Nationalsozialisten. Ne? Aber das war so der Einstieg in seine Tugendlehren bis eben zum schwierigen letzten Band über die Liebe dann, wo er sich am meisten Mühe und Kummer damit gemacht hat zunächst einmal. Und er fängt auch so in diesem Stil damals an, dass er damit beginnt, dass er sagt, Feigheit und Maßlosigkeit, das seien so die deutlichen Zeichen, sagt er, so des liberalistischen Bürgertums. Kommt ja so aus der Jugendbewegung und all dem heraus auch. Nicht? Da war das so die Vorstellung, dass das hier die Bestimmungen sind, die dort weggehören, dass man das also sehen muss. Und dafür rückt, sagt er dann, für das Bürgertum die Mäßigkeit an die erste Stelle, die aber eben klassischerweise erst an der vierten Stelle steht und deswegen ja auch erst nächste Mal dann drankommt, als die einzige Tugend, die unmittelbar mit dem Menschen selber zu tun hat und für ihn selbst, während die anderen ja alle mit anderen zu tun haben. So haben wir angefangen, es geht also um den Bezug auf andere Leute, bei der Gerechtigkeit, jus est ad alterum, haben wir gesagt, ich bin verpflichtet anderen Leuten gegenüber, ich schulde anderen Leuten etwas. Und hier bei der Tapferkeit ist es ja auch so, ich selber nehme Versehrungen und Beschädigungen auf mich. Das ist das, was hier hineingehört. Ich finde das Tolle bei dieser Tugend, dass es die menschlichste Tugend ist, die wir haben. Engel können nicht tapfer sein. Die anderen Tugenden, die kann man auch auf die anwenden. Nicht? Aber tapfer sein kann nur jemand, der sterben kann. Und für jemanden sterben, das ist Können, das ist die Größe des Menschen. Unser Gott kann das auch, weil er Mensch geworden ist. Nicht? Aber sonst ist das schon der Grund, das kann man auch so bei Hegel lesen, so zwischen den Zeilen, dass das einer der Punkte ist, warum die griechischen Götter eben nicht am Leben blieben, weil sie unter dem Niveau der Menschen sind. Während sich da oben die Götter prügeln, sterben unten vor Troja. Also die Leute, der Hektor stirbt eben und verabschiedet sich in einer bewegenden Szene von seiner Frau und seinem Söhnchen und wird dann vom Achill ja dann um die Stadtmauern gejagt, bis er dann also erlegt wird. Und so müsste man das schon formulieren eigentlich. Nicht? Also diese Möglichkeit des Menschen, dass er die hat, dass er das Leben aufs Spiel setzt. Deswegen ist der erste Punkt, den Pieper da behandelt, der heißt, es geht um die Bereitschaft zu fallen. Worte kann man noch verstehen, dass das erstmal dann natürlich die Machthaber damals gut fanden, also dass das dort aufgenommen ist, bis man es dann genauer liest. Nicht? Aber das ist erstmal dieser Punkt, dass man dem Tod nicht ausweicht, dass man bereit ist zu sterben, wenn es geschieht. Das ist das, was hingehört. Während Pieper eben dann schreibt, dass in den normalen Darstellungen dieses sogenannten, also liberalistischen, liberalen Bürgertums, eigentlich statt der Tapferkeit die Rede ist von Entfaltung, von Wachstum, wo er sagt, das ist alles etwas pflanzenhaft. Nicht? Es ist also von Entwicklung, von Wachstum die Rede, nicht von der wirklichen Auseinandersetzung, die dorthin gehört. Obwohl es auf der anderen Seite natürlich auch einen blinden Heroismus gibt, das spricht er dann schon gleich an, und das ist das Gegenteil von Tapferkeit. Da gehört dann der Gedanke hinein, dass alle Tugenden immer noch mal zusammengehören. Das ist ein Thema in der ganzen Tugenddiskussion immer gewesen über die Jahrhunderte. Eine Tugend ist nicht die andere, aber eigentlich ist eine Tugend nur wirklich ganz da, wenn auch die anderen da sind. Also unkluge Tapferkeit ist Tollkühnheit und keine Tapferkeit mehr. Ein blinder Heroismus, der einfach sagt, das ist jetzt egal, das ist keine Tapferkeit. Sodass also eigentlich die Tugenden ein Ganzes bilden. Und wenn eine fehlt, die anderen auch schon beschädigt sind. Und dabei was nicht stimmt. Das wird eben auch hier extra angesprochen. Also kein blinder Heroismus, aber die Bereitschaft zu fallen. Und das ist natürlich jetzt dann in der christlichen Tradition, ist deswegen der Zeuge, der Blutzeuge. Sie denken, die großen Enzykliken von Johannes Paul II. Sind eigentlich immer auf das Martyrium hinausgelaufen am Schluss. Wie das gucken, wo er das anspricht. Da hörte man am Schluss auf mit nochmal einer Anrufung Mariens. Das ist ja, war ja für ihn immer sehr bestimmend. Und dann hat er oft vorher noch ein Kapitel gehabt oder eben so einen Abschnitt, wo er über das Martyrium redet. Man sagt, das ist so eine Dimension, die hineingehört, auch aus seinen eigenen Lebenserfahrungen. Er hat es ja sowohl mit der braunen wie mit der roten Diktatur erlebt, nicht? Hat ja im Untergrund da im Priesterseminar studiert, und solche Dinge, wo das also unmittelbar auch ganz real war mit der Bedrohung, die dort eintreten kann. So, dass er sagt, das ist wirklich der Zeuge. Und es geht ja auch eine ganze Weile erst, bis dann auch andere Leute dann als Heilige anerkannt werden. Der Erste, der in dieser Weise als Heiliger dann offiziell verehrt worden ist, ist der heilige Martin gewesen. Der war zwar erst Soldat, aber dann hat er ja aufgehört, nicht, weil er eben dann nicht mehr dem Kriegsgott dienen wollte. Das ist der Erste, der nicht als Märtyrer verehrt worden ist. Das kam also erst dann so allmählich als Ersatz für die anderen Formen. Eigentlich ist also der Zeuge, Martys, ist also an sich der Blutzeuge von Anfang an in der christlichen Tradition, wobei gleich schon hier zu sagen ist, von Anfang an waren die geistlichen Lehrer und die kirchlichen Autoritäten dagegen, sich zum Martyrium zu drängeln. Das haben immer wieder Leute getan, mit dem betrüblichen Ergebnis, dass sie dann doch schwach wurden und dann eben doch geopfert haben oder so. Dass man gesagt hat, nein, man muss sein Leben, soll man schon lieben und soll das pflegen, das Leben ist ein Geschenk, aber wenn es nicht anders geht. Das haben sie dann nochmal ja auch sehr deutlich bei Thomas Morus, der da im Tower sitzt und wo dann seine Familie ihm schreibt, nachdem jetzt da wieder ein Mönchskonvent den Eid geleistet hat auf Heinrich VIII., sagt, kannst du das nicht auch machen? Willst du denn unbedingt sterben? Oder ich will überhaupt nicht sterben. Das heißt, irgendwann schon, aber jetzt noch nicht. Aber, und ich tue auch, was ich kann, aber ich kann nicht gegen mein Gewissen handeln. Und hat den geschrieben, sagt, dann muss ich das auf mich nehmen. Ich kann mein Gewissen nicht auf den Rücken eines anderen Mannes binden, hat er da geschrieben. Und deswegen ist er so auch so der Heilige des Gewissens. Bitte.
Wie bei Sokrates schon.
Genauso. Nicht, der auch sagt, was soll ich hinterher eigentlich da, wieso soll ich dann eigentlich noch rumlaufen? Deswegen weist er schon den Kriton ab, der kommt und ihn da abholen will. Alles ist geregelt mit der Stadt, dass er da verschwindet. Sagt, nein, ich gehe nicht. Wenn die Gesetze dann kommen und sagen, was fällt dir eigentlich ein? Die ganze Zeit hast du mich anerkannt, uns anerkannt und hast von uns gelebt. Und jetzt, wo es dir nicht mehr passt, willst du das einfach lassen? Nicht? Eben, das wird dann einfach zugestanden und dann gehört das hin. Bitte.
Aber worin sehen Sie denn den Unterschied, ob jetzt ein Thomas Morus in einem Gefängnis Heinrichs VIII. Stirbt, im Vergleich dazu, ob ein Nationalsozialist in einem sibirischen Lager nach 1945 stirbt? oder all diese Märtyrer in den Reihen der Kirche, die die Kirche selbst produziert hat, indem sie Andersdenkende gnadenlos umgebracht
haben. Ja, deswegen, dass alles missbraucht worden ist, ist das eine. Das zweite ist ein Punkt, Kierkegaard spricht das in einem eigenen Aufsatz an, darf man sich überhaupt zum Märtyrer machen lassen, weil man damit ja den anderen mit Schuld belädt. Das spricht er extra an. Und sagt dann, wenn das der Dienst der Wahrheit, das Zeugnis für die Wahrheit von mir verlangt, dann ist das die oberste Bestimmung und dann ist das andere nicht meine Sache. Ich muss also versuchen, was ich kann, um das zu verhindern. Aber wenn das nicht geht, ich darf nicht durch Verrat mein Leben retten. Das ist schon so der Grundgedanke. Und so lese ich ja auch, da hatten wir auch schon mal in anderen Zusammenhängen davon gesprochen, diese Geschichte in der Phänomenologie bei Hegel, dass er sagt, dass dort die Ritter aufeinander losgehen und auf Leben und Tod kämpfen. Dass er sagt, hier wird eigentlich gezeigt die Anerkennung der Personenwürde des anderen. Das heißt, ich anerkenne jemanden als Freiheitswesen und als Vernunftwesen, wenn ich ihm zumute, nicht das Leben für der Güter Höchstes zu halten. Das ist ja jetzt ein Schillerwort, nicht? Aus dem Schluss von der Braut von Messina. Also das Leben ist der Güter Höchstes nicht, der Übel Größtes aber ist die Schuld. Wogegen dann Heinrich Heine sagt, nein, das Leben ist das Höchste und der Tod ist das Schlimmste. Und Schiller sagt, nein, er sagt, das Leben ist nicht das Höchste und das Schlimmste ist nicht der Tod, sondern die Schuld. Also um eben die Schuld nicht auf mich zu nehmen, um der Wahrheit die Ehre zu geben, möchte ich formulieren, es gibt heute genug Leute, auch unter Kollegen, auch unter theologischen Kollegen, die sagen, nein, das ist es nicht, das ist ja nur Egoismus, wenn ich da meine Seele pflege und anderen also dann nochmal in die Situation bringe, dass sie dann Mörder werden, anstatt dass ich mir hier die Finger schmutzig mache und lieber also abschwöre, damit der andere nicht zum Mörder wird. So Stimmen sind schon zu hören. Und sagen, ich darf überhaupt nicht von der Schuld reden, sondern ich kann nur reden vom Schmerz. Nur das gilt, das kann man bei Kollegen lesen. Weil die Schuld ist was Subjektives und da pflegt man bloß seine Seele, das ist Seelenkosmetik, während es darauf ankommt, also den Schmerz in der Welt zu vermeiden. Und da gehöre ich, sage ich ungeniert, also zu den Leuten, die sagen, nein, das wirkliche Verfehlen gegenüber dem Guten, der Wahrheit, der Liebe ist schlimmer als das andere. Dass das Leben nicht der Güter Höchstes ist, sieht man einfach daran, ganz simpel behaupte ich ja immer, dass ich sagen kann, wozu lebe ich? Wenn das Leben das Höchste wäre, könnte man die Frage nicht stellen. Wer also die Frage stellt, fragt also nach etwas Höherem. Und tatsächlich ist der Mensch das Wesen, der sein Leben wegwirft, wenn er keinen Sinn drin sieht. Das ist ja das Merkwürdige, er kann alles haben, kann nichts fehlen, aber wenn er nicht sagt, wozu lebe ich eigentlich, dann wirft er sein Leben weg. Und das tun zu viele Menschen, auch junge Menschen in unserer Gesellschaft, die sagen, was soll das Ganze überhaupt? Also diese Frage, mit der Blondel seine große Sache, L'Action, anfängt, ja oder nein, hat das Leben einen Sinn oder nicht? Sinn müsste man besetzen mit wozu. Nicht als ob das Leben ein Mittel wäre zum Zweck, sondern es ist ein Weg zu dieser Erfüllung des Sinns. Ich muss wissen, wozu ich lebe, wofür ich lebe. Und wenn ich weiß, wofür ich lebe, kann ich das, wofür ich lebe, dafür auch sterben, weil ich zugleich von dem lebe, wofür ich lebe. Das ist diese merkwürdige Struktur. Ich meine auch, um das nochmal fortzusetzen, was Sie mit Recht gefragt haben, ich finde, dass das eine besondere Form nochmal ist von Verführbarkeit des Menschen. Wir können ja verführt werden auf dem Weg über unsere, normalerweise über unsere Schwächen, über unsere Gier, unsere Neugier und alles Mögliche. So macht es ja die Werbung, die uns an unseren Schwächen packt. Aber es gibt immer wieder auch, man könnte dann fast sagen, diabolische Versuche, die gerade bei der Hochherzigkeit und der Dienstwilligkeit der Menschen ansetzen. Deswegen hat ja so ein Sammelband geheißen von Leuten, die sich dann vom Marxismus verabschiedet haben, der Gott, der keiner war oder so. Nicht? Das heißt, die haben sich ja wirklich unglaublich eingesetzt sowohl also Nationalsozialisten wie Marxisten in ihrem Ort und haben alles Mögliche auf sich genommen für diese Idee und oft bis in den Tod hinein und haben es jedenfalls hier in diesem Leben offenbar nicht mitbekommen, dass das wirklich ein Götze war und nicht ein wirklicher Gott. Das ist schon wahr. Also dass der Mensch gerade auch nochmal mit seiner Dienstwilligkeit verführbar ist. So mit Sätzen, der Einzelne ist nichts, das Volk ist alles oder so, so dieser Einsatz dafür, nicht? Dass man das eigentlich so argumentiert. Deswegen sprechen ja die geistlichen Lehrer von der Wichtigkeit der Unterscheidung der Geister. Dass man so ein Gespür dafür kriegt, ist das hier ein Punkt, wo das von mir verlangt werden kann. Weil der Mensch tatsächlich jemand ist, der eigentlich dienen will. Ich meine, von dort her habe ich immer gesagt, dass die Legende von Christophoros so etwas ist wie die Mythologie der Würde des Menschen. Der will dienen, aber er will dienen dem höchsten Herrn, wo Dienst keine Sklaverei ist. Und deswegen wechselt er und dann landet er also beim König oder Kaiser und dann hat der Kaiser aber Angst vom Teufel, dann geht er erstmal zum Teufel und dann sieht er, dass der Teufel dann Angst hat vor so einem Wegkreuz und dann sagt er, dann ist das also auch noch nicht das Richtige, ne? Bis er dann also dann bei einem Einsiedler ankommt und er sagt, er soll ja Einsiedler werden, sagt, das kann ich nicht. Und er sagt, na gut, dann gehst du halt an den Fluss und trägst da die Leute rüber. Nicht? Also das ist genau dieser Gedanke, dass, und sowas kann man dann schon bei Seneca lesen, dass er sagt, Gott dienen heißt herrschen. Also wenn ich der eigentlichen, das, und das kann man zeigen, auch ohne dass man das Wort Gott benutzt, bei einer Diskussion ist derjenige, dem es wirklich um die Wahrheit geht, unbesieglich. Der muss nicht taktieren. Das ist nicht nötig, sondern dem geht es ja um die Wahrheit und dann läuft das richtig. Nicht, dass das geht. Also wirklicher Dienst ist das, was befreit. Das können eigentlich nur Herren und wer richtig dient, ist damit selber nochmal auch als Diener ein Herr. So wie das also ja Jesus sagt, dass er sagt, ihr nennt mich Meister und ich bin es und als solcher wasche ich euch die Füße. Nicht? Also gerade diese Dimension, die dann nochmal hineingehört. Aber es kann eben tatsächlich, wie gesagt, missbraucht werden. Und wird natürlich, und was kann, passiert auch immer wieder. Und von dort her ist eben, deswegen spricht er gleich am Anfang an, blinder Heroismus ist sicher falsch. Und sowas gehört hinein. Und drum gibt es ja so, kann man ja verschiedener Meinung sein. Ich gestehe frank und frei, dass ich es auch nicht gerade mit so Massenauftritten zu tun habe, ob das nun also große Kirchentage oder Weltjugendtage sind. Ich sehe, dass das für manche Menschen sehr wichtig ist. Mich würde sowas eher belasten. Ich finde, dass so zwei oder drei in seinem Namen, davon ist so die Rede in der Bibel. Man muss ja nicht gleich so weit gehen wie die Simon Weil und sagen, ab vier wird es schon schrecklich. Aber dass so eine Gruppe was Schlimmes ist, das erlebt man ja oft genug im Zug oder so. Ob das nur eine Gruppe ist von Herren, die da mit ihrem Bier rumgrölen oder ob es Damen sind, die ihren Sekt trinken und herumkreischen, ist es in jedem Fall etwas merkwürdig, wo die Leute für sich allein ganz manierlich sind, aber merkwürdig, wenn die mehr als sechs sind. Nicht? Das ist schon komisch. War ein großes Thema im vorigen Jahrhundert, die Masse. Es gab eine ganze Reihe Bücher und so immer wieder, wo man sich zu dieser Frage gestellt hat, was passiert da mit dem Menschen, wie gerät er da unter sein Niveau? Schon eigentümlich. Bitte?
Weil das ist wahrscheinlich ein Randproblem, dass die meisten von den Leuten eher vermeiden wollen. Aber ich frage mich manchmal schon, ob nicht bestimmten seekatholischen Zirkeln manchmal die Leidenslust so ein bisschen die Märtyrer-Drängelei ersetzt
ja.
hat.
Also das muss man ansprechen.
Je mehr leiden, umso besser.
Ja, ja.
Kreuz, wenn es nicht anders geht, macht man dann
so
nicht.
Ist es.
Aber man schreit auch hier und sagt, lieber Gott, geht es nicht ein bisschen leichter.
Ja, ja. Stimme ich Ihnen ganz zu. Also das ist wirklich ein Punkt, das wird auch formuliert und gesagt, etwas schwächer kann man es erstmal Algophilie nennen und etwas stärker landet es dann beim Masochismus. Dass das tatsächlich so eine ungute Fixierung auf dieses gibt. Auf der anderen Seite gibt es dann auch wieder, so wie das mit all den Sachen ist, dass wieder Leute, die jetzt wirklich ihr Leiden auf sich nehmen, ob das nun die kleine Theresa ist oder die Frau da von Konnersreuth oder wie immer, dass dann andere Leute sehr rasch sagen, ja, das ist ja eigentlich nur Masochismus, um sich hier herauszureden. Da muss man nur mal gucken. Und es gibt, wenn man schon bei dem Thema sind, ja auch noch den Punkt, dass es eine Form der Liebe gibt, die es nicht besser haben will, als der, den man liebt. Also das ist nochmal ein Gedanke, von dem man mit Vorsicht reden muss und nicht in jeder Situation, aber wo das je nachdem schon hingehört noch einmal. Dass Leute, die wirklich, zum Beispiel jetzt, wenn ich denke, in den Exerzitien, ich habe auch einmal persönlich also die großen Exerzitien gemacht, also diese 4 Wochen, nicht? Und wenn man dann eine Woche lang intensiv, also das Leiden Jesu meditiert, das ist also die sogenannte 3. Woche, nicht? Dann hat man schon nochmal ein anderes Verhältnis zu Schmerz und Leid als vorher. Also das ist nochmal so eine Dimension mit sich. Sie merken, kein Widerspruch, also dass das alles fehllaufen kann, ist gewusst. Und das muss auch ein ordentlicher Exerzitienmeister wissen und muss da aufpassen. Und das müssen die geistlichen Lehrer und Lehrerinnen wissen. Aber da gibt es so Formen eines inneren Verhältnisses dazu, wo dann eben Paulus etwa schreiben kann, dass er sich freut, dass er an den Leiden, noch den Leiden ergänzen kann, die am Leibe Christi fehlen. Also das ist sicher für manche Leute nicht verständlich. Ich verweise an dem Punkt ja immerhin, das habe ich hier auch schon sicher schon mal gesagt, das eine ist dieser Text vom Heran von Bildonie. Das ist also ein steirischer, glaube ich, kleiner Epiker aus dem, wann ist das, 12. Jahrhundert oder 11. oder so etwas, ein bisschen früher noch, 10. glaube ich, die getreue Gattin, wo da eben so von einem ritterlichen Ehepaar die Rede ist und er hat bei einem Turnier ein Auge verloren und will nicht mehr nach Hause kommen, weil er sagt, so bin ich meiner schönen Frau nicht mehr wert und würdig, da aufzutauchen. Und als sie ihn dann nicht zur Vernunft bringen kann, nimmt sie eine Schere und sticht sich auch ein Auge aus und sagt, jetzt passen wir wieder zusammen. Und Meister Eckhart benutzt das in einer berühmten Predigt, um die Menschwerdung Jesu Christi zu beschreiben. Er sagt, er will auch teilen unser Leben mit der Todesangst und mit dem Tod dazu, weil er es nicht besser haben will als wir. Also das ist so ein Gedanke, worüber man auch mal meditieren kann. Man muss sich nicht drin verlieren oder so, aber das ist auch nochmal ein Punkt. Und das wird dann nochmal aufgenommen im Anfang des vorigen Jahrhunderts bei Knut Hamsun in seinem Liebesroman Victoria. Dort ist es so, dass einer von diesen beiden jungen Leuten bekommt die Blattern und wird entstellt und dann gießt sich der andere, ich weiß nicht, ob es er oder sie ist, gießt sich Vitriol ins Gesicht und sagt, jetzt passen wir wieder zusammen. Oder so. Nochmal, nicht als ob man das nachmachen müsste, sondern einfach mal zu sehen, dass es hier nicht einfach Masochismus ist, sondern dass hier nochmal eine andere Dimension sichtbar wird. Und die dann vielleicht auch erklären kann, dass zum Beispiel, um nochmal auf den Thomas Morus zurückzukommen, der ja unter seinem Staatsgewand hatte, der ja nochmal ein sogenanntes härenes Gewand an, also das in dauernd also schubberte und kratzte, um zu sagen, ich will nicht in meiner Pracht da einfach vergessen, was mein Herr für mich gelitten hat. Das durfte auch nur seine Lieblingstochter Margret waschen, die anderen durften das gar nicht wissen, ne? Wo das auch nochmal mit hineingehört. Und das ist für viele Leute heute nicht verständlich, weil es auch so, von dort her gab es ja auch immer solche Dinge in den großen Orden und in sowohl männlichen wie weiblichen Orden, was dann den Leuten ziemlich unverständlich ist heute in Zeitgenossen. Wobei ich jetzt auch nicht dafür werben will, ne? Sondern ich will nur sagen, dass das in so bestimmte Situationen einzuordnen wäre nochmal mit Klugheit, selbstverständlich, mit Aufpassen, in solche Verzeichnungen. Ich entsinne mich mal an eine Fernsehdokumentation über das Opus Dei, wo dann so ein Psychiater oder Psychologe sich da ereiferte und dann von verdrehter Sexualität redete, wo ich mir nur gedacht habe, hättest du geschwiegen, wäre besser. Denn der zeigte damit einfach nur, dass er keine Ahnung hat davon. Das wissen natürlich die geistlichen Meister auch und die Novizenmeister. Dass solche Dinge da nicht vorkommen dürfen und dass man da gucken muss, wie das eigentlich aussieht. Nicht? Aber nochmal, so ist es. Also diese Dinge, alles zu dem, was dorthin gehört, also nicht, dass man, Tapferkeit heißt nicht, dass man möglichst viel also davon auf sich nimmt, sondern man bleibt der Wahrheit treu, auch wenn es das Leben kostet, man liebt das Leben. Und zwar schreibt auch Thomas in zwar einer doppelten Weise, liebt man das Leben. Erstmal sagt er einfach schon naturhaft, liebt man es. Und dann ist es nochmal eine sittliche Verpflichtung, weil das Leben einem ja von Gott geschenkt worden ist. Das ist ein Geschenk und damit hat man umzugehen mit Respekt. oder so. Das sind die beiden Punkte. Also erstmal schon ganz natürlich haben wir dieses Streben danach in uns und dann auch nochmal sittlich obendrein. Also diese Spannung, die hier drin steckt, gehört zusammen. Und in diesem Zusammenhang spricht zum Beispiel dann auch Thomas davon, dass es zum Erkennen auch einen Mut gibt, weil viele Erkenntnisse den Menschen auch traurig machen. Es ist schon eine Diskussion in der Antike gewesen zwischen Epikur, so sagt man so, dieser lachende Philosoph, und dann dem Heraklit als dem weinenden Philosophen, dass es, wenn man tiefer blickt, die Dinge sich anders darstellen, während wann lacht man? Man lacht, wenn man keine Zusammenhänge sieht. Nicht? Wenn da jemand daher stolziert und rutscht dann über der Banane aus, dann lacht man. Nicht? Und so gibt es Leute, die lachen über alles Mögliche, weil die alles Mögliche komisch finden, weil die keine Zusammenhänge sehen. Während wer Zusammenhänge sieht, da sind dann eher die Tränen da. Und drum schreibt dann Thomas an einer Stelle, dass die Philosophen und die Gelehrten eigentlich auch in die Richtung zu den Märtyrern mit hingehören. Erstmal, weil sie es zu tun haben mit allen möglichen, also falschen Meinungen und gefährlichen Meinungen, mit denen sie arbeiten müssen. Und dann, weil sie auch die Nachtseiten des Lebens sehen und denen ausgesetzt sind und der Bedrohung, sodass das also dort nochmal mit hingehört. Macht er extra mal in einer Option, in einer Objektion, schreibt er das in der Sekunda Secundae, glaube ich, in der 9. Quaestio ist das, wo er davon spricht, dass hier nochmal auch ein Mut dazu gehört, der Wahrheit ins Auge zu gucken. Und das wissen wir auch, wir machen uns gern Illusionen über unsere Situation, über uns selbst, über andere oder so. Es ist nicht einfach, wirklich die Wahrheit zuzulassen und dann trotzdem also zu bejahen und zu lieben. Scheint so zu sein, als ob die Männer da noch mehr auf Illusionen angewiesen sind als die Frauen. Die können das eher also auch nochmal so realistisch lieben. Da ist zwar Nalodri, aber trotzdem. Also das gibt es natürlich auf allen Ufern, aber scheint so, dass da nochmal so ein Unterschied drin steckt, ein bisschen. Kommt mir so vor. Also das müsste man nochmal sehen. Also dass man wirklich sehenden Auges und die ganze Wahrheit zugelassen, das Ganze, nicht sich so einen Teil rauszusuchen, sondern das Ganze mit allem, was dazu gehört, und dazu Ja zu sagen, so wie es eben am Anfang der Genesis heißt, nicht? Er sah, dass alles gut war, sehr gut. Tof Maot.
Ich finde, im Blick auf Wissen und Erkenntnis und die Wirkungen auf den Menschen zeigt sich auch wieder mal sehr schön der Unterschied zwischen der vorchristlichen Antike und Christentum. Der Heraklit sagt noch, viel Wissen, Polymathie lehrt nicht Verstand haben. Und Papst Benedikt hätte in der Sapienza gesagt, wenn er hätte reden dürfen, Wissen allein macht traurig. Also ja. Eine ganz andere Art mit den Wirkungen.
So ist es. Ja, eben, nicht? Das muss man nämlich wirklich sehen. Das gehört mit hinein. Und zwar nicht in dieser etwas merkwürdigen, finde ich eben, das merkwürdigen Schrift da vom Steiner da über die Trauer des Denkens oder so, wo es für mich auch so eine heidnisch falsche Linie läuft dort. Oder so, das ist schon wahr. Aber in einem positiven Sinn gehört das schon dazu, wirklich die Abgründe zu sehen. Eben, wenn man allein so einen Vers nimmt aus dem Anfang des Johannesevangeliums ziemlich, wo er sagt, die Menschen gehen ihm nach und laufen nach, er aber vertraute sich ihnen nicht an, denn er wusste, was im Menschen ist. Das glaube ich, im zweiten Kapitel ist das schon. Im dritten kommt ja dann die Nikodemus-Geschichte, wenn ich jetzt recht in Erinnerung habe, also ziemlich am Anfang schon, wo das auftaucht. Macht sich da keine Illusionen über den Menschen. Und nimmt sie an als das, was sie sind, dass das hingehören. So viel also zu diesem ersten Punkt, dass das so mitgegeben ist. An zweiter Stelle nennt er dann gleich, wo man, der Pieper, wo man auch nicht vielleicht dran denken würde, ich hätte da nicht so dran gedacht, sagt, als nächstes bringt er gleich das sich selbst nicht trauen ein. Also, dass man sagt, kann ich das wirklich schaffen, bin ich dem wirklich gewachsen? Das, was also genau die vergessen, die da meinen, sie könnten sich zum Martyrium drängen, nicht? Er sagt also genau dieses sich selbst nicht trauen und wissen, ich weiß nicht, ob ich das schaffe, ich muss also klug sein. Und da fällt dann eben auch der Gedanke, dass nur wer klug und gerecht ist, tapfer sein kann. Im anderen Fall ist er eben tollkühn, täuscht sich selber. Und wer keine Furcht hat, ist nur einfach dumm. Denn Furcht ist definiert als die ansprechende Reaktion auf ein drohendes Übel. Und gerade mit der Furcht umzugehen, das heißt Tapferkeit. Wer sich nicht fürchtet, kann nicht tapfer sein. Was soll's? Sondern ich sehe, und zwar berechtigte Furcht, was mir dort droht, und dass ich das aber, weil ich Gründe habe, vertretbare Gründe, das trotzdem auf mich nehme und dort eintreten. Also ich muss also wissen, wofür ich da kämpfe, wofür ich die Verwundungen bis hin zum Tod unter Umständen auf mich nehme, in diesem Kampf für die Wahrheit und die Gerechtigkeit. Da ist das unter Umständen geboten und abverlangt. Auch da ist dann wieder die Frage, was wäre zuerst zu machen und was wäre dann zu machen. Ganz deutlich ist eben, was Ambrosius hat das gesagt, Tapferkeit ohne Gerechtigkeit ist ein Hebel des Bösen. Denn das ist dann eben nur, diese Tapferkeit hat jeder Einbrecher. Der muss ja auch tapfer sein. Manche lassen das ja bloß aus Feigheit, nicht? Also deswegen ist die Frage, sind wir immer gut, wenn wir gut sind, oder sind wir bloß feige oder bequem? Nicht? Das ist ja nochmal zu fragen. Aber wenn es eben ohne die Gerechtigkeit ist, dann ist es der Hebel des Bösen. So Ambrosius, dass das hineingehört. Ich glaube, das kann man auch gut nachvollziehen, dass das so gegeben ist. Es ist schwer, es fällt einem schwer, aber es ist das, was eben jetzt ansteht und dann muss es getan werden, muss man sich selbst Gewalt antun. Das ist ja so eine wichtige Formulierung noch einmal. Und dann kommt an dritter Stelle dann schon die Frage, es gibt ja zwei Formen jetzt der Tapferkeit oder des Mutes, nämlich das Angreifen und das Standhalten. Und da ist es auch so Gemeingut der Tradition, wo da überhaupt darüber nachgedacht wird, dass man sagt, dass sich die Tapferkeit deutlicher im Standhalten zeigt als im Angriff. Das geht ja bis hin zu den Kriegslisten, dass es darauf ankommt, den anderen dazu zu reizen, dass er der ist, der als Erster angreift und sich damit also dann in Gefahr bringt. Das gilt sowohl bei Belagerungsfällen wie bei normalen Schlachten oder so. Wer fängt wo an? Bei jedem Boxkampf die Frage, nicht? Also dieser Gedanke, dass ich eigentlich mehr an Tapferkeit und Mut brauche zum standhalten, als dass ich mich selbst besiegen und dann also mit Geschrei da losstürze. Sodass also, man sagt zwar, der Angriff ist die beste Verteidigung, aber das ist genau die Frage, nicht? Ob das stimmt. Eigentlich zeigt sich die Tapferkeit deutlicher im Ertragen, im Aushalten, dass man das hinnimmt. Um des guten Willens, also jenseits von Ehrgeiz, jenseits von Angst und oder Angst um den guten Namen und was es da alles gibt, nicht, was da angesetzt wird. Das Standhalten, das ist eigentlich der entscheidende Punkt. Aus einem stärksten Festhalten, einem stärkeren Festhalten am Guten. Weil ich da ja auch nicht in demselben Sinn selber tätig werde und auf den anderen losstürme, sondern ich halte aus. Gegen diesen zermürbenden Druck, der hier dann geschieht. Das muss man einfach so sehen. Also, und das Ganze nicht deswegen, weil es in sich besser ist, sondern weil das der äußerste Ernstfall ist. Das ist der Punkt. Das ist nicht in sich besser, sondern wo das Standhalten verlangt wird, ist einfach mehr an Kraft, an Durchhalten, ist mehr Liebe nochmal zur Wahrheit oder zum Guten nötig als beim Angriff. Man wird dort selber eher auch getragen vom eigenen Impuls, der dort geschieht. Ich glaube schon, dass das auch richtig gesehen ist an dem Punkt. Also die Geduld, die dorthin gehört. Geduld ist eigentlich der Punkt. Dulden ist ja ein Wort, Sie erinnern sich ja, wenn ich so vom Medium rede immer, wo ich sage, wir haben im Deutschen keine Grammatik, keine Konjugation fürs Medium wie im Griechischen, aber wir haben mediale Wörter und dulden ist so ein Wort. Sie können niemand dulden machen. Sie können den anderen leiden machen, aber dulden kann nur der Leidende selbst. Natürlich, er muss leiden, um zu dulden, also deswegen ist das nicht rein aktiv, aber es ist auch nicht einfach passiv. Er selber duldet, er oder sie duldet, wenn er oder sie will. Das kann nur der Leidende selber tun. Sodass also Dulden und Geduld von dort her nochmal eine Form von eigener Aktivität ist. Und deswegen sage ich immer, ist das Medium nochmal stärker und aktiver als das reine Aktiv. Hören tätiger als reden und so. So diese Dinge, die dort hineingehören. Also, dass man da eben aushält, dass man eben nicht flieht, sondern eben standhält. Und sich von der Traurigkeit nicht besiegen lässt. Das ist ein wichtiger Punkt, der dorthin gehört. Das heißt, die Alten haben auch schon gewusst, was wir heute auch wissen, heute drücken wir das so aus, dass in der Regel ein Dauerschmerz zu Depressionen führt. Also wir können umgehen mit akuten Schmerzen, auch die Medizin ganz gut. Das große Problem sind immer noch die chronischen Schmerzen, die auch ja nicht, wo man sich nicht dran gewöhnt, sondern wo die Haut immer dünner wird. Das ist ja genau der Punkt, dass es nicht also in der Gewöhnung dort untergeht, sondern dort mit auftaucht. Also diese Form des Duldens, und wenn das hier frei auf sich genommen wird, im Durchstehen für die Wahrheit und das Gute, dann kriegt es genau dieses Gewicht. Hildegard von Bingen schreibt da in Sivias extra, sagt er, es ist, die Geduld ist eine Säule, die durch nichts erweicht wird. Also das ist also ein schönes Bild, womit etwas aufgebaut wird und steht. Und das muss man natürlich mithören, wenn da geredet wird vom Dulder, Hiob oder so. Nicht? Damit ist nicht gemeint, dass da nichts ist, sondern dulden heißt nicht leiden. Nicht? Sondern dulden heißt genau das, in Geduld nochmal tragen, dass das mit hineingehört. Und dann sieht man auch, dass hierzu nötig ist, wir haben vorhin gesagt, dass man sich selbst hier nicht alles traut, das ist völlig wahr, aber zugleich brauche ich hier auch Mut und Selbstvertrauen und, sagt Pieper extra, auch das sollte man nicht vergessen, Hoffnung. Warum spricht er das extra an? Weil es gerade im neuzeitlichen Heidentum und beim Nationalsozialisten diese These gab mit stolzer Trauer oder mit dem Satz, dass die eigentliche Tapferkeit die ist, die auch ohne Hoffnung stirbt. Und wer ohne Hoffnung stirbt, das ist ja noch viel tapferer. Und dann sagt er, nein, das stimmt nicht, sondern es gehört genau zu dieser richtigen Form von Tapferkeit im Sinn der Klugheit, die die Wahrheit gelten lässt, hatten wir ja gesagt, wenn Sie sich noch erinnern, dass genau dieses Moment der Hoffnung damit dazu gehört. Das muss nicht heißen Hoffnung auf Befreiung von dem Schmerz, sondern Hoffnung darauf, dass einem die Kraft geschenkt wird, hier nicht schwach zu werden und also die Seele zu retten, auch wenn der Leib verloren geht, das Leben verloren geht, wie Jesus das formuliert. Nicht? Er sagt, man kann die ganze Welt gewinnen, die Seele Schaden leiden und umgekehrt, man kann also das Leben verlieren, aber gewinnt es, wenn man hier durchsteht. Darauf bezieht sich ja die Hoffnung, dass man sagt, nein, das Gute setzt sich schon durch, auch dann durch mein Opfer hindurch und durch meinen Tod hindurch oder so, das wäre da gemeint, so wie der Hiob das ja formuliert und sagt dann also, ich werde dich sehen in meinem Fleisch oder so etwas. Das ist dieses Element, was da nochmal dazugehört. Auch das zeigt, dass hier gemeint ist nicht irgendein blinder Heroismus, sondern es ist schon dieses Gesamt immer der Wahrheit und Wirklichkeit mit dem Bild. Wenn Sie so wollen, dieser klassische metaphysische Optimismus, dass ens verum et bonum zusammengehören, also was ist gut, was ist erkennbar, dass die Wirklichkeit im Grund nicht absurd und widerwärtig ist, sondern dass sie im Grunde gewollt und gut ist. Und das andere liegt dann drüber. Das Bild, was dann oft benutzt wurde, war, die Sonne ist hinter den Wolken versteckt oder so ähnlich. Nicht? Das ist so eines der klassischen Bilder dafür. Dass man sagt, ich weiß, dass das dahinter da ist, obwohl ich es nicht sehe. Und deswegen muss man hier auch sprachlich aufpassen. Es gibt heute eben, neulich habe ich es mal wieder bei einem der theologischen Kollegen gelesen, vom Verzweiflungsschrei Jesu nach Markus. Von Verzweiflung kann da nicht die Rede sein. Verzweiflung ist eine schwere Verfehlung gegen die Hoffnung. Das kann nur heißen, ungetröstet sein. Ungetragen sein. Aber darin steckt das, deswegen dieses, warum hast du mich verlassen, sagt er als du. Redet ja nicht zu uns hin und sagt, der hat mich verlassen und aus ist es. Und sagt es ja im Gespräch mit dem, den er seinen Vater nennt. Und das ist ja eine andere Dimension, die dann dort auftaucht. Also er kommt sich verlassen vor, er erfährt keinen Trost, keinen Halt, das ist alles wahr. Das formuliert er, aber von Verzweiflung kann da nicht die Rede sein. Nicht, sondern von dieser erstmal Verlorenheit. Aporie würde der Aristoteles sagen, also die Ausweglosigkeit. Poros heißt ja der Durchgang, der Durchweg, nicht? Die Ausweglosigkeit, dass die hier da ist. Das würde hingehören. Und das ist eben deutlicher und schwerer zu tun, wenn ich nicht angreife, sondern wenn ich das ertrage. Deswegen ist das höher. Umgekehrt ist aber der Angriff natürlich auch, wo er hingehört, nötig. Und dann spricht in diesem Zusammenhang auch Pieper mit der Tradition zum Beispiel vom gerechten Zorn. Spricht auch Thomas extra an. Das bringt er bei den Beispielen, wo er sagt, es gibt Dinge, wo man auf vernünftige Weise zwischendurch die Vernunft aus der Regierung nimmt. Da führt er zwei Bilder an. Das eine ist der Zorn, das andere ist der vollzuchte Sexualität. Also da ist es dann legitim, dass hier aus Vernunftgründen zwischendurch man sich nicht bloß von der Vernunft bestimmen lässt, sondern eben von der Leidenschaft, vom Einsatz. Dass das dann legitim ist und dorthin gehört. Und da spricht er eben von diesem gerechten Zorn, der dann hier hingehört an der Stelle, gegen eben Trägheit, gegen Verblendung und Bosheit und Dummheit und nicht zuletzt gegen die eigene Schwäche. Also das ist ein Punkt, den Thomas auch extra anspricht. Es kann sein, dass wenn man zu sehr in einer ungeordneten Anhänglichkeit an irgendwas steht, so wie die Alten das so ausgedrückt haben, also in einer Abhängigkeit, irgendeine Sucht, die einem da gefangen hält, dass dann der Zorn auf einen selbst einem die Kraft gibt, sich davon freizumachen. Das gehört auch nochmal mit zu diesem Thema Tapferkeit an der Stelle. Nachdem ich jetzt so lange geredet habe von dem Ertragen und der Geduld, und das bleibt ja auch alles stehen, darf man jetzt das andere nicht unterschlagen, dass auch der Angriff ein Punkt ist, der legitim hingehört und wo deswegen auch der Zorn seinen Platz hat. Sonst wird ja im kirchlichen Morgengebet gebetet, dass das Herz also vom Zorn rein sein soll und so, nicht? Das ist wahr, aber es gibt eben die Situation, und da denken natürlich jetzt die Theologen an so etwas wie, wenn Jesus da die Pharisäer beschimpft oder wenn er die Tempelreinigung vollzieht, nicht? Es gibt also Situationen, wo eben der Zorn am Platz ist und einem dann also diese Kraft gibt, sei es gegen andere, sei es gegen die eigene Schwäche und Bequemlichkeit, hier sich selber zur Ordnung zu rufen und von dort her den Schwung, könnte sagen, den Kick zu kriegen, also wieder auf der richtigen Linie zu liegen. Sie sehen, die sind gar nicht so ohne, diese Leute in der Tradition, die haben auch ihre Psychologie im Kopf. Nicht? Und wissen das also schon, was da nochmal hingehört. Also so sagt er, gegen Dummheit, Trägheit, Verblendung und Bosheit. Dagegen kann sowas auftreten, auch wenn Jesus sich da beim Hohen Rat wehrt, nicht? Und sagt, habe ich Unrecht geredet, beweise es mir. Wenn ich Recht geredet habe, warum schlägst du mich? Da kann man nicht ausspielen, sagen da, aber bei der Bergpredigt hast du es anders gesagt, da muss ich andere Wange hinhalten. Es kommt eben darauf an, wie lese ich ein Bild. Das Gemeinsame ist, ich tue in jeder Situation nicht das, wonach mir jetzt der Sinn ist, sondern ich soll in jeder Situation tun, was jetzt, sage ich mal fromm, was Gott von mir will. Das kann sein, dass man die andere Wange hinhält. Das kann sein, dass man sagt, warum schlägst du mich? Das kann sein, dass man zurückschlägt, denn wenn man das lässt, tritt er den Nächsten schon in den Hintern und man selbst ist schuld. Mit dem hätte man schon die Grenzen zeigen sollen. Also es geht nicht darum, dass ich mich durchsetze, sondern es geht darum, dass ich in jeder Situation der Wirklichkeit entspreche, Klugheit, und dem Gebot der Wirklichkeit entspreche, Gerechtigkeit. Was dann im einzelnen Fall ansteht, ist dann aus der Situation zu lesen. Und irgendwo gehört es drin, also da nicht zornig zu sein, sondern es einfach auszuhalten. Und irgendwo gehört es hin, dass es anders ist. Deswegen ist das nicht so einfach, wenn man das sieht. Deswegen gilt ja überhaupt, deswegen reden wir ja hier von Bibel her über die Tugenden. Hier geht es um Haltungen und nicht um Verhaltensregeln. Ein wichtiger Unterschied. Denn Verhaltensregeln, Normen, also im Fachausdruck, die gehören immer in so ein bestimmtes Normensystem und Regelsystem. Regel heißt das und keine Regel ohne Ausnahme. Deswegen ist es wichtiger, den Leuten Haltungen zu vermitteln, erst recht in unserer gemischten Gesellschaft, wenn da Leute aus verschiedensten Kulturen dann auf einmal hier so durcheinander gewirbelt werden. Man kann dann leider nicht so viel mit den Regeln anfangen. Umso wichtiger ist es, dass man die Grundhaltungen hat, in denen man dann zurande kommt. Deswegen spricht man eben jetzt schon wieder seit ein paar Jahren von der Wiederkunft der Tugenden, nachdem die zwischendurch ja einfach so ein Stiefmütterdasein führten und gar nicht mehr auftauchten. Sind die wieder neu entdeckt worden. Man sagt, ich komme mit den Regeln allein nicht aus. Um Haltungen muss es gehen. Und deswegen sind dann auch so diese Abgrenzungen nötig und immer so die beiden Seiten, wie ich sie hier darlege. Aber jetzt sehe ich, jetzt haben wir schon wieder erstmal unsere Pause. Schönen Dank. Eben, wenn da jemand so nett ist, machen wir hin das Fenster aufmachen, wenn die Tür auf, da ein bisschen frische Luft reinkommt. Für den Sauerstoff.